Hello World zu Still Thinking About. Und heute habe ich einen Gast bei mir, auf den ich mich sehr freue, denn das wird heute nicht nur ein Dialog werden, sondern ich bin auch bereit zu lernen und freue mich darauf. Denn mein Gast heute ist die erste Professorin Europas für Game Design, und zwar Linda Breitlauch. Hallo Linda.
Hallo, ich grüße dich.
Also kannst du erstmal für die Hörer dich erstmal vorstellen, also was du genau machst, weil du hast ein so unglaubliches Resümee. Darüber müssen wir auch erstmal sprechen.
Klar, Adriano. Wo fange ich denn an? Also ich bin aktuell Professorin für Game Design an der Hochschule Trier seit 2015. Lehre und forsche hier zum Thema Storytelling, Serious Games, Gamification, Gameplay-Mechanismen und so weiter und so fort. Es ist natürlich Hauptbestandteil von der Lehre, aber auch im Forschungsbereich bin ich da unterwegs, zum Beispiel was das Thema therapeutische Spiele angeht und Serious Games, das sind so meine Schwerpunkte. Das mache ich auch schon so seit einigen Jahren. Das Thema Serious Games hat mich eigentlich schon seit vielen Jahren im Griff, weil ich darüber hinaus, dass ich mich mit dem Thema Spieledesign für Entertainment-Spiele natürlich immer interessiert habe, sehe ich in dem ganzen Bereich Serious Games nochmal ein unglaublich großes Potenzial für ganz andere Bereiche. So, das ist der Punkt, von dem ich komme. Dann davor, also ich habe promoviert 2009 und davor war ich unter anderem an der Filmhochschule und habe Storytelling und Dramaturgie studiert.
In Babelsberg war das, richtig?
Richtig, genau, in Babelsberg.
Für die Zuhörer, Babelsberg ist quasi das deutsche Pendant zu Hollywood, wenn auch nicht in derselben Größe.
Genau, ja. Auf jeden Fall eine Reise wert, sich das mal anzuschauen, die Babelsberger Studios.
Ja, ich weiß ja, dass solche Serien wie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten gedreht werden.
Die werden zwar in Babelsberg gedreht, aber nicht an der Hochschule. Aber das so, liegt alles so beieinander. Aber das sind so, die Babelsberg Studios sind sozusagen die ehemaligen Studios gewesen. Also München ist natürlich auch noch ein großes Studiogelände, also wo sehr, sehr viel passiert. Ist in der Vergangenheit und auch heute noch natürlich passiert. Und da habe ich studiert, dann festgestellt, dass das Thema Games, was mich ohnehin schon immer sehr, sehr interessiert, also eigentlich schon seit meiner Kindheit, auch einen sehr interessanten Storytelling-Aspekt hat, nämlich den interaktiven Storytelling-Aspekt, sodass ich mich in der Promotion mehr mit diesem Thema beschäftigt habe, Dramaturgie und Interactive Storytelling für Computerspiele.
Darf ich da mal kurz fragen? Mhm. Kannst du dich noch erinnern, welches Spiel es genau war, was so diesen Funken bei dir ausgelöst hat, dass du gesagt hast, okay, jetzt lieber Spiele anstatt Filme?
Oh, ich glaube, das wäre ein bisschen so, als wenn wir so einen Literaturprofessoren fragen würden, welches Buch hast du gelesen, das dich dazu gebracht hat, Literaturprofessorin zu werden.
Also es war ein schleichender Gang bei dir.
Ja, ich meine, ich habe angefangen letzten Endes mein allererstes Spiel, was ich sehr wild gezockt habe, das war noch zu Arcade-Zeiten, das war nämlich Space Invaders.
Das habe ich tatsächlich letztes Jahr zum ersten Mal in Marquette-Automaten im Computerspielmuseum in Berlin gespielt. Und ja. Es ist schon eindeutig was anderes.
Ja. Hat jetzt nicht so viel mit Storytelling zu tun. Ne? Also das ist und ja, gut, das sind ja dann auch nochmal Diskussionen.
Also eine gewisse Komponente an emergenten Storytelling ist da schon dabei.
Ja, genau. Ich denke nämlich auch so, wenn man das, je nachdem, wie man das Thema Story sieht, es gibt ja immer auch mindestens eine Welt, eine fantastische Welt, eine fiktionale Welt. Und das ist auch, ne, so ein narratives Gameplay kann das dann durchaus auch sein, aber klar gibt es unterschiedliche Anteile von Gameplay und Storytelling in unterschiedlichen Genres. Aber um die Frage vielleicht doch ein bisschen zu beantworten, es sind natürlich vor allen Dingen so Spiele gewesen wie so die ersten Text-Adventures und dann später die Adventures Point-and-Click und so weiter.
Point-and-Click wären eigentlich sogar eine eigene Sendung wert, weil ich finde so, dass Rätseldesign hinter den namentlich jetzt LucasArts-Adventure, die sind so fast schon willkürlich, würde ich fast sagen, weil mir ergibt sich niemals die Logik dahinter, wie ich da irgendwas lösen kann.
Das ist tatsächlich auch nach heutigen Maßstäben aus der Mode gekommen, ne? Dieses Puzzle-Design, was so eine Art Designer-Design ist. Also das heißt, man muss als Spielerin rausfinden, was der Designer sich dabei gedacht hat und nicht da selbst drauf kommen. Heute würden wahrscheinlich davon reden, faire und unfaire Rätsel. Manche werben ja sogar dafür, sie sagen, alles faire Rätsel, also sprich, man kann selber drauf kommen.
Ja, ich musste letztes Jahr eine Review machen zum Konsolenversion von Leisure Suit Larry und die Rätsel, also hätte ich es ohne Lösung gespielt, hätte ich es, glaube ich, nicht schaffen können. Weil die waren wirklich einfach, die haben sich mir nie ergeben und auf einer gewissen Weise retrospektiv finde ich sie sogar ganz witzig einfach so, wie ich mir denke, wie kann das ein Game Designer eigentlich so durchwinken?
Also das alte Leisure Suit Larry, das habe ich geliebt, abgöttisch. Weil es genau das, also genau der Grund, warum das in diesen alten Point-and-Click-Adventuren diese sogenannten Design-Rätsel oder von mir aus auch unfairen Rätsel waren, hatte ja damit zu tun, dass das eigentlich so das Spiel, also das sind ja eigentlich die Spiele, die Humor haben und die mit Humor arbeiten. Und die so, indem sie den Spielern irgendwie was, so eine Mogel vor die Nase halten, sagen, das kriegst du eh nie raus, entsteht natürlich, wenn man es gut macht, auch eine gewisse Form von Humor. Das ist sehr typisch für dieses Genre eigentlich. Ne? Das gibt es so in anderen Genres eigentlich kaum. Da wird das nicht zu verzeihen. Aber in diesem Genre wird das nicht nur verziehen, sondern auch durchaus geliebt. Und die haben ja auch wieder ein Comeback gefeiert, so im letzten Jahrzehnt, insbesondere durch die Gedelic-Spiele, die das ja ein Stück weit mit wieder aufgenommen haben. Ne? Also zumindest die Point-and-Clicks von Gedelic. Und die sich selber auch darüber lustig machen im Spiel.
Also wir werden darauf bestimmt noch gleich zu sprechen kommen, weil wir wollen ja gleich mit den Themen anfangen, die wir rausgesucht haben. Aber bevor wir damit anfangen, du hast schon erwähnt, dass du Storytelling und Game Design in Trier lehrst. Könntest du uns einen kurzen Einblick geben, wie eigentlich der Studiengang aussieht? Also, weil für die jetzt, die da nicht studieren, denken sich, okay, wir spielen die ganze Zeit Videospiele und sprechen danach darüber. Wie sieht es wirklich aus?
Es gehört tatsächlich auch dazu, dass man spielt, genauso wie es beim Film dazu gehört, dass man auch Filme schaut oder beim Literaturstudium dazu gehört, dass man Bücher liest. Aber das ist natürlich nicht der Schwerpunkt der Lehre, das ist ganz klar. Vielleicht kann ich mal vorneweg schicken. Wir sind hier in Trier, so aus dem Blickwinkel von Berlin zum Beispiel, relativ weit weg am anderen Ende von Deutschland, ganz nah an der Luxemburger und französischen Grenze. Sehr beschaulich hier alles, aber wir haben eine Uni und eine Hochschule. Ich bin an der Hochschule und haben hier mehrere Studiengänge und zwei, die sich tatsächlich mit dem Thema Games beschäftigen. Das eine ist unser Studiengang in der Informatik, digitale Medien und Spiele. War tatsächlich der erste Spieleprogrammierstudiengang an einer staatlichen Hochschule in Deutschland. 2009 ist der gegründet worden. Und mit Intermedia Design, wo ich lehre, haben wir keinen expliziten Game-Design-Studiengang, sondern wir haben einen interdisziplinären Studiengang, deswegen nennen wir uns auch Intermedia, wo es eher um das Verbinden und Verknüpfen von digitalen Medien geht. Also wenn ich einen Film mache, mache ich vielleicht ein Spiel dazu. Wenn ich ein Spiel mache, mache ich eine Webseite dazu. Also alle diese, oder auch Installationen, Wearables, VR, AR, das sind alles Aspekte, mit denen wir uns beschäftigen, auf unterschiedliche Arten, im Sinne von ja, Intermedialität, Transmedialität, aber das Ganze im künstlerisch-kreativen Kontext.
Also wenn jetzt jemand dadurch angefixt wurde, weil ich bin selber, wenn ich jetzt nicht studieren würde, das würde selber schon sehr interessant klingen, wo kann man sich dazu mehr informieren oder sogar gegebenenfalls anmelden?
Ja, also über die Hochschule Trier kann man diese beiden Studiengänge finden, digitale Medien und Spiele und Intermedia Design. Wenn man direkt zu uns will, zu Intermedia Design, wir haben auch eine eigene Webseite, intermediales-design.de. Und ja, ich kann vielleicht noch dazu sagen, was sicher ganz spannend sein kann für den einen oder anderen. Das sind beides durchaus, sagen wir mal von der Größe her, also der Intermedia Design-Studiengang ist ein bisschen kleiner. Der Informatik-Studiengang ist aber schon relativ groß und zusammen. Wir arbeiten sehr viel zusammen, wir machen interdisziplinäre Projekte zusammen. Das heißt, die Designer, die sollen designen, die Programmiererinnen sollen programmieren, aber sie sollen sich gegenseitig natürlich auch was abgucken. Deswegen bilden wir hier interdisziplinäre Teams, aus denen tatsächlich jetzt auch in den vergangenen 1,5 Jahren 7 Gründerteams hervorgegangen sind, weil die sich eben gesucht und gefunden haben und mehrere Game Jams zusammengearbeitet haben. Wir sind immerhin der größte Ausbildungsstandort in Deutschland mit über 1000 Studierenden inzwischen. in den beiden Bereichen. Und dann kann man sich ja vorstellen, dass hier auch eine ziemliche Dynamik drin ist. Ne? Also auch im Gründerbereich, aber auch in den Projektentwicklungen.
Also wenn ihr jetzt irgendwie Interesse bekommen habt, dann wisst ihr, wo ihr da ein bisschen mehr nachschauen könnt. Ich hoffe es auf jeden Fall, das Semester beginnt in 3 Monaten, das Wintersemester. Aber jetzt gehen wir zu den Themen, die wir vorbereitet haben. Und zwar, wir haben die Themen Storytelling in Videospielen, was ja sowohl Linda lehrt und bei mir so das Spezialgebiet ist. Und als zweites Thema Gärtnern, worauf ich mich auch schon ein bisschen freue, weil da kann alles passieren. Aber wie wir uns jetzt vorgenommen haben, weil Storytelling an sich, das ist so ein riesiges Gebiet, das kann man nicht einfach so besprechen. Deswegen haben wir jetzt etwas anderes uns überlegt. Es gibt nämlich im Grunde 7 Geschichten nur. So, also, und jede Geschichte, also sei es ein Videospiel, ein Buch, ein Film, ist eine Abart dieser Geschichte. Und was machen wir, wenn jede dieser Geschichten durchgehen und dazu Beispiele aus dem Videospielbereich nennen und da mal einen Blick auf das Storytelling dieser Videospiele werfen? Also was macht es besonders, was macht es gut, was macht es schlecht oder was einfach daran bemerkenswert ist? Bist du bereit, Linda?
Ich bin bereit.
Also die erste Geschichte ist die Reise. So, welches Spiel fällt dir als erstes ein, wenn du an die Reise denkst?
Welches Spiel? Ja. The Last of Us.
Das habe ich mir sogar auch aufgeschrieben, gleich neben God of War. Und zwar, so, wo würdest du sagen, sind so diese Pfeiler, diese Eckpunkte, die jede Geschichte eigentlich einer Reise braucht?
Also Reise ist so ziemlich, ne, also die Heldenreise, ne? Hero's Journey ist ein dramaturgisches Konzept, natürlich auch ein thematisches Konzept, ganz klar, aber es ist vor allem ein dramaturgisches Konzept. Und das stammt de facto eigentlich noch so aus der Zeit Homer, Odysseus und so weiter. Also eigentlich sozusagen die ursprüngliche epische Erzählform, die wir kennen. Aristoteles spricht da tatsächlich, macht eine Unterscheidung zwischen epischen und dramatischen Erzählformen. Und mit dieser Reiseerzählung, wie beispielsweise der Odyssee, ist die epische Erzählform gemeint. Das heißt, dass wir sehr lange Zeiten erzählen, sehr lange Zeiten überwinden oder können, ne? So wie das bei der Odyssee der Fall ist. Und in der Abgrenzung zum Drama, also beispielsweise der Tragödie, da wird die Zeit viel deutlicher verdichtet, viel stärker dramatisiert. Das sind ja die beiden dramatischen Grundmodelle. Ne? Wenn man von denen mal ausgeht, hatten wir eigentlich, mit der Heldenreise haben wir sozusagen das dramaturgische Grundmodell des Epos.
Das ist ja auch so die Sache bei einer Reise, finde ich immer, dass das Ziel, also das Ziel, wo man hinreist, eigentlich niemals das Wichtigste ist. Also es gibt immer irgendwie eine Art Impuls, sei es jetzt irgendwie ein Ereignis oder vielleicht sogar ein MacGuffin, den man einfach benutzt, damit diese Reise beginnt. Und auf dieser Reise wird eigentlich die Geschichte erzählt. Das Ankommen oder in manchen Fällen auch das Nicht-Ankommen ist meistens eher der Abschluss, finde ich. Was fällst du von dieser These jetzt?
Ja, also es ist klar, wenn man jetzt mal so erzähltechnisch sagt, was ist denn eigentlich spannend, dann würde ich dir in diesem Fall recht geben zu sagen, hier ist spannend der Weg und nicht so sehr der Ausgang, das Ziel. Bei einem Drama wäre es umgekehrt, wenn man sagt, der Weg dahin ist natürlich auch spannend, aber es geht eher um die Auflösung, wie bei Romeo und Julia, so ein typisch dramatisch gebautes Werk, wo die Spannung auf den Ausgang, schaffen sie es oder schaffen sie es nicht, stärker ist als sozusagen der Weg dahin. Aber dennoch, wir erzählen ja die Geschichte mit unterschiedlichen Spannungsdramaturgien doch bitte immer so, dass der Weg dahin spannend ist und dass der Ausgang auch spannend ist. Und für die angesprochene MacGuffin, also etwas, was wichtig ist, aber nicht als Teil an sich, sondern es dreht sich zwar alles darum, ich sag jetzt mal der Ring aus Herr der Ringe.
Ich wollte jetzt gerade sagen, das beste Beispiel, der Ring aus Herr der Ringe.
Ja, wobei er eigentlich ganz nicht der typische MacGuffin ist, wie Hitchcock ihn meinte, denn Hitchcock meinte, das kann sein, was es will. Ne? Es ist völlig wurscht, es hat selber keine Bedeutung, aber alle wollen es haben. Und hat dann so Beispiele genannt wie Mikrofilm, Diamanten, keine Ahnung. So, ne? Und der Ring aus Herr der Ringe ist in diesem Sinne ein MacGuffin. Aber
also für sich greift er ja niemals in die Handlung ein, sondern mehr er ist der Grund für diese gesamte Geschichte.
Ja, aber er greift schon ein. Also er hat ja so eine Art Eigenleben. Wenn man ihn anzieht, wird man unsichtbar und kann sozusagen in die dunkle Welt schauen. Und man kann den Blick von Sauron auf sich ziehen, wenn man ihn anzieht. Wenn der Ring diese Eigenschaften alle nicht hätte, müsste man die Geschichte von Herr der Ringe ein bisschen anders erzählen. Mhm. Ja, weil da sind ein paar Szenen, die tatsächlich ausschlaggebend sind, ne? Wie also zum Beispiel sein Auge auf ihn richtet und sowas, ne? Die schon auf die Handlung gewisserweise Einfluss nehmen. Also anders gesagt, der Ring hat schon einen eigenen Charakter.
Also wenn wir jetzt schon an expliziten Beispielen erzählen, wir haben ja The Last of Us genannt. So, was würdest du sagen, ist hinsichtlich der Reise so das Besondere, was Last of Us macht in Sachen Storytelling? Weil ich habe da schon mir einige Punkte aufgeschrieben.
Also, bevor ich das beantworte, will ich ganz kurz dazu sagen, es gibt wahnsinnig viele Spiele, die eine Heldenreise sind, weil es im Prinzip immanent ist in einem Computerspiel, dass man weiterkommen will als Spielerin. Weiterkommen zum nächsten Level oder was auch immer. Ne? Bei Arcade-Spielen, weiterkommen zum nächsten Highscore oder sowas. Und dieses Weiterkommen implizit sozusagen, ist implizit immer irgendwie mit einer Reise verbunden. Das muss ja nicht eine örtliche Reise sein, aber das ist auf jeden Fall eine Reise zum nächst höheren Level. Und insofern ist das so ein Motiv, was man eigentlich nahezu in allen Spielen findet. Das Erkunden, Entdecken oder was auch immer muss in der Regel immer mit etwas verbunden sein. Selbst wenn wir das Ziel nicht kennen, wo wir hinwollen, ja, muss es trotzdem mit etwas verbunden sein, was uns antreibt. Das kann, keine Ahnung, das kann in Fallout sein, ich suche meinen Sohn. Und wie ich dann selber festgestellt habe, dass ich dann irgendwann gar nicht mehr dran dachte, was mache ich eigentlich hier?
Man sucht lieber in Ruinen nach Klebstoff.
Genau, das wollte ich gerade sagen, dass man dann im Prinzip eher damit beschäftigt ist, zu recyceln und neue Gebäude zu bauen und dann irgendwie plötzlich, wer war da irgendwas?
Würdest du dann sagen, für das Konzept der Reise würde sich ein lineares oder ein Open-World-Spiel besser anbieten?
Das finde ich, das kann man, glaube ich, nicht pauschal beantworten. Also Reise kann sein, ich möchte was Neues erleben, was Neues kennenlernen. Wir wissen, was hinter der nächsten Ecke ist. Und eins der tollsten First-Person-Shooter, die es überhaupt gibt, ist ein absolut lineares Spiel, nämlich Half-Life. Ja. Ich habe das wirklich schon häufig durchgespielt, sowohl den ersten als auch den zweiten Teil. Und man hat wirklich keine Möglichkeit, den Weg anders zu gehen, als den, der linear vorgegeben ist. Mhm. Aber es wird so hinreißend gut erzählt, dass ich jetzt durch diese Tür nicht komme, dass ich jetzt an diesem Wachmann nicht vorbeikomme oder was auch immer, oder dass mich ein Hubschrauber jagt oder sonst irgendwas, ich mich verstecken will, dass ich gar nicht anders kann, als genau diesen Weg zu gehen, den die Designer mir vorgeben. Und dennoch fühlt es sich eigentlich nicht so an, als ob ich in einem Schlauch bin. Also es sei denn, ich denke wirklich drüber nach. Aber das tue ich eigentlich nicht, weil die Dramaturgie dieser Geschichte wirklich so ist, dass ich
das Spiel schafft es einfach vom Level-Design abzulenken, würde ich dann sagen. Einfach sei es jetzt eben durch die Aktionen, die geschehen, durch die Geschichte, die Dramaturgie, dass man halt nicht bemerkt, okay, ich bin jetzt 10-mal durch ein Bürogebäude gelaufen. Jetzt, also ich nicht ein Half-Life in dem direkten Falle.
Ja, also Stichwort Level-Design. Das ist genau das, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Nämlich das Level-Design ist so großartig gemacht. Das trägt einen großen Teil dazu bei, wie das Storytelling letzten Endes vermittelt wird. Und dann spielt es eigentlich keine so große Rolle, ob ich jetzt die Story ganz linear erzähle oder multilinear oder sogar völlig frei. Also rein vom, also wenn du jetzt sagst, was ist wichtiger für das Thema Reise, würde ich das gar nicht so benennen. Also es kommt sehr, sehr stark drauf an. Natürlich sind Open-World-Spiele komplett anders als zum Beispiel ein First-Person-Shooter noch mit Storytelling. Das sind zwei komplett unterschiedliche Genres.
Dann kommt ja auch noch das Thema Pacing dazu, weil die meisten Open-World-Spiele immer so einen Abschnitt haben, wo heißt, okay, gehe an Punkt X und der ist irgendwie die halbe Map entfernt. Dazwischen passiert in den meisten Fällen nichts Narratives.
Genau, und das ist natürlich dann einfach ein ganz anderes Genre, eine ganz andere Spielerwartung. Wenn ich jetzt wirklich nur eine Geschichte oder in erster Linie eine spannende Geschichte erleben will, dann kann ich natürlich ein Rollenspiel spielen, aber das ist eine ganz andere Form des Story-Erlebens, als wenn ich The Last of Us spiele, wo ich quasi an der Geschichte beiwohne oder mit einer Geschichte zu tun habe, die so ähnlich wie beim Film oder einem Buch die Geschichte von einzelnen Personen sind, die eine eigene Identität haben.
Das ist ja auch das Besondere, finde ich, so an Last of Us, was gemacht hat. Und zwar, es lässt sich so grob in 5 Kapitel aufteilen und das Spiel schafft es eigentlich innerhalb dieser Reise, jedes Kapitel so zu gestalten, als sei, könnte es das letzte sein. Also es gibt dem Spieler Hoffnung, dass man quasi, wenn man jetzt am Ziel ankommt, dann ist es eigentlich da zu Ende. Weil im Grunde ist ja so, dass man den Charakter Joel spielt, der Ellie zu den Fireflies bringen muss. Und das Spiel sagt einem bei jeder Etappe, da sind die Fireflies, da wirst du sie finden. Und in den meisten Fällen ist es so, nein, da sind sie nicht, du musst jetzt weitergehen. Und das ist einfach so, dass das halt nicht im Sinne von eine endgültige Reise hat, also Punkt A, Punkt B, sondern okay, geh zu Punkt B, nicht da, C, nicht da, D. Und das nicht wie ein Spießrutenlauf wirkt, sondern wirklich, hier könnte es endgültig zu Ende sein.
Ja, genau. Ist aber theoretisch auch, sagen wir mal, bei Herr der Ringe auch nicht so viel anders. Ich weiß noch, am Ende des ersten Teils, ich rede das mal vom Kinofilm, konnten sie schon Mordor sehen. Und dann kommen sie an am Ende des dritten Teils. Also hätte man auch eine ganze Menge dazwischen weniger erzählen können. Es ist typisch eigentlich für solche epischen Konzepte, genau wie mit Odysseus, der Odyssee, dass man in Episoden erzählt. Also so typische World-Movies, Abenteuergeschichten, keine Ahnung, wie Indiana Jones, ne, und Lara Croft, sind episodisch erzählte Geschichten.
Das ist auch bei Last of Us so, dass es wurde also diese Kapitel oder beziehungsweise Episoden, man gesehen hat, dass die Charaktere sich irgendwie entwickeln, beziehungsweise aneinander wachsen. So, weil am Anfang ist ja so Joel, für ihn ist Ellie nur so ein Job einfach, den er machen muss, fast schon ein Objekt, und gegen Ende, ohne jetzt was zu spoilern, wird es doch schon mehr. Wo man merkt, okay, diese Charaktere wachsen einfach. Und da hat man, finde ich, dieses Medium der Reise gut genutzt, um über den Weg diese Entwicklung stattfinden zu lassen.
Und das ist genau das, warum mir das als erstes eingefallen ist, weil das schon ungewöhnlich ist. Üblicherweise ist es so, wenn wir eine Reisegeschichte haben, also sei das Lara Croft, Indiana Jones, wer auch immer, das sind Figuren, die sich im Grunde genommen nicht verändern, die immer gleich bleiben, die keine Charakterentwicklung mitmachen.
Das ist ja fast schon mehr, so ein Showcase. Man hat einen entwickelten Charakter und will jetzt zeigen, was er kann und wer er ist.
Genau, und welche Abenteuer er erlebt und so weiter und so weiter. Aber am Ende dieser Geschichte ist die Figur immer noch dieselbe.
Es gibt ja so dieses typische Konzept der Dramaturgie, okay, Ende des zweiten Aktes muss dem Helden etwas passieren, damit er irgendwie eine Art der Entwicklung mitmacht.
Bei der Heldenreise ist das tatsächlich immanent, weil da geht es darum, anders als eben zum Beispiel im Drama, in der Tragödie oder in der Komödie, ist es bei einer Heldenreise so, dass ein Held, eine Heldin, am Anfang in der Regel noch gar keiner ist, sondern ein ganz normaler Mensch, dem etwas widerfahren ist oder der in irgendeiner Form einer Prophezeiung beispielsweise begegnet oder was auch immer, der in irgendeiner Form auserwählt ist, aber damit am Anfang noch gar nichts anfangen kann. Ne? Frodo und Sam, erst recht Sam, sind jetzt nun nicht gerade die klassischen Helden, denen man das Schicksal der Welt anvertraut. Und das ist das, was eine Heldenreise so interessant macht. Ne? Sie besteht aus den Archetypen, die im Grunde genommen für jeden Menschen nachvollziehbar sind. Ne? Bestimmte Ängste, bestimmte Wünsche, und da spielen solche Sachen wie Heimat, Fernweh und so natürlich auch eine große Rolle. Aber das sind alles Figuren, in denen wir uns wiedererkennen können. Ja, also der, weiß ich nicht, der Junge, der also gerade kurz vorm Erwachsenen steht, mit seiner Familie in einem Dorf lebt, in den Wald geht, um sozusagen seine Rituale zu vollziehen, zurückkommt und das ganze Dorf ist abgebrannt und die Menschen sind verschleppt. Ist das ein Held? Nein, ist er nicht, aber er wird dadurch zum Helden, dass er sozusagen der Auserwählte ist. Und dann muss er zeigen, ob er daran wachsen kann, ob er das wirklich sein kann. Denn der größte Held ist ja nicht der, der schon alles kann. Legolas, Gandalf, das sind natürlich Helden. Aber was wir gerne sehen wollen, erleben wollen in einer Heldenreise, ist eigentlich der Held, der erst ein Held wird, indem er sich selber überwindet. Indem er sich Gefahren aussetzt, wo wir alle sagen, oh ey, ich wäre da jetzt ja weggerannt oder sowas, ne?
Weil das ist, glaube ich, ein guter Punkt, den du angesprochen hast, dass sich ein Held erst entwickeln muss. Denn das zweite Beispiel, was ich mir aufgeschrieben habe für die Reise, ist God of War. Und Kratos ist ja im Grunde eigentlich schon ein ausgewachsener, vordefinierter und erfahrener Charakter. Ob er jetzt ein Held ist, das ist eine andere Diskussion. Und da ist er eigentlich auch, er begibt sich eigentlich mit seinem Sohn auf die Reise, um die Asche seiner Frau zu verstreuen. So,
ja.
Wie würdest du da diesen Aspekt der Heldenreise eigentlich betrachten, wenn man sagt, okay, wir haben Kratos und Atreus, seinen Sohn, also einer, der alles kann, einer, der nichts kann?
Genau, das ist das Schwierige. Wenn ich einen Helden spiele, der sowieso schon alles kann, dann ist das nur bedingt spannend. Okay, dann hat man vielleicht ein paar spannende Herausforderungen. Oh, wow, das ist aber mal ein Monster. Das ist hier viel größer als und so weiter. Aber trotzdem hat man zumindest vom Storytelling her, im Spiel ist das tatsächlich überhaupt kein Problem, aber vom Storytelling her hat man nicht unbedingt das Gefühl, der wird noch heldenhafter oder sowas. Ne? Der ist schon stark und der hat einen Charakter, aber was er tatsächlich noch nicht hat vielleicht, zumindest so wie wir ihn vorher kannten, sowas wie Empathie. Ne? Diese Beziehung zu seinem Sohn, wo es nicht auch so eine...
Wo ich mir auch dachte, so, er hat den Jungen 10 Jahre gesehen, aber so 2 Tage haben irgendwie alles geändert. So, wo ich mir dachte, was war davor passiert?
Ja, das ist halt, weil die Mutter gestorben ist.
Das ist aber auch ein wichtiger Punkt bei God of War, und zwar muss ich ansprechen, die ludonarrative Dissonanz. So in den jetzt unscheinbaren Cutscenes sieht man ja, wie stark Kratos ist und wie er zum Beispiel super hoch springen kann. Im Endkampf sieht man das. Aber dann denke ich mir, okay, während ich ihn spiele, bekommt er irgendwie von den kleinsten Gegnern schon einen auf den Kopf gehauen und er schafft es eigentlich nicht größer, mehr als 1 Meter zu springen. So, ich mir denke, okay, das ist ein anderer Kratos als mein Kratos.
Ja. Habe ich sehr oft gehabt, früher sogar bei Tomb Raider, bei den ersten Tomb Raiders, muss ich gestehen. Aber ja, auch da. Ich finde es spannend, dass du den Begriff ludonarrative Dissonanz aufnimmst.
Grundbegriff im Storytelling, sollte jeder wissen.
Genau. Ist eine der größten Herausforderungen, wenn ich 2 Dinge will. Ich will einerseits, dass die Spielerin das Gefühl hat, dass er selber steuert die Geschichte. Durch den Avatar und die Spielfigur, die kann Sachen oder weiß Sachen oder denkt Sachen, die ich als Spielerin nicht weiß. Dann muss man das schon mal irgendwie auflösen. Das ist aber noch nicht unbedingt die ludonarrative Dissonanz. Die ist es erst dann, wenn ich sozusagen einen Eingriff vornehme in das Game Design, also in die Spielmechanik, um einen bestimmten Teil der Geschichte zu erzählen. Da fallen mir zum Beispiel ein
Uncharted. Heavy Rain. Ich hätte jetzt Uncharted gesagt.
Auch in Uncharted finde ich das noch ganz gut hin. Aber bei Heavy Rain ist mir das aufgefallen, bei dieser Szene, wo der Junge wegläuft, ja, und mir dann einfach die Kontrolle aus der Hand gerissen wird. Sprich, ich kann gar nichts machen und soll mich dann aber schuldig fühlen, dass mein Sohn überfahren wurde. Oder auch muss ich kurz überlegen, Beyond Two Souls, da gibt es ja diese Geschichte mit der Existenz. Also ich spiele ein Mädchen, die eine besondere Begabung hat. Sie kann eine Existenz beherrschen, also so eine Art Licht, Energie, Strahlschein, ja, der aber auch auf ihren Charakter irgendwie Einfluss nimmt. Und mit dem kann sie in andere Räume reingehen, Menschen belauschen zum Beispiel. Und das nutzt dann, ich weiß gar nicht mehr, CIA, FBI oder was auch immer, die nutzen dann diese Fähigkeit. Und sie macht sich dann aber irgendwann frei und läuft auch weg und will nicht mehr beherrscht werden und so weiter und landet dann irgendwo in so einem Haus. Und da hat sie diese Fähigkeit und ein paar Stunden später, wo sie diese Fähigkeit wirklich gut gebrauchen könnte, da hat sie die einfach nicht. Und nicht etwa aus einem der Grund, der narrativ erklärt wird, also im Sinne von, du, ist es Nacht und ich bin gerade schlafen gegangen oder sowas, ja, ansonsten ist ja nachts die Existenz auch da, oder warum auch immer, oder ihre Kräfte sind aufgebraucht. Nein, nichts dergleichen. Es geht einfach nicht. Warum? Weil man will, dass man aus dem Raum rausgeht, sich selbst in Gefahr bringt, um dann etwas zu erfahren. Und das ist so ein typisches Beispiel, finde ich, für die narrative Dissonanz. Wenn man sozusagen einen Eingriff vornimmt in ein logisches Gameplay, ohne es narrativ zu erklären, damit die Narration so weitergeht, wie ich das möchte. Da fühlen sich Spieler betrogen.
Ja, das fällt mir auch so bei JRPGs oft auf, wo ich mir denke, okay, die Charaktere haben übernatürlich Kräfte in den meisten Fällen, aber irgendwie die simpelsten Sachen bekommen sie nicht hin, weil irgendwie das Spiel einen in eine Richtung drängen will oder irgendwie, dass die Story weiter voranschreitet. Ich glaube, die besten Fälle sind so Final Fantasy. Wenn mal Charaktere sterben, es gibt ja das Nutz-Item, so die Phönixfeder, die Charaktere wiederbeleben kann. Wo ich denke, Warum benutze das nicht einfach jetzt? Das habe ich in den letzten 2 Stunden 5-mal gebraucht.
Ja, genau, es gibt den Spielertod und es gibt den Storytod sozusagen, ne? Ja.
Also zum Tod können wir dann auch gleich kommen, weil ich glaube, wir können dann auch zum nächsten Punkt übergehen. Und zwar, ich glaube, die Reise war irgendwie so der größte Punkt, den man besprechen konnte. Die anderen werden bestimmt kürzer. Der zweite Punkt ist die Aufgabe. Und das eigentlich so im Sinne von alles und nichts, weil alles kann eine Aufgabe sein. Also der Spielcharakter oder der Spieler an sich bekommt eben eine Aufgabe und dann ist halt, macht das, was dazwischen passiert, passiert halt. Ich glaube, so das beste Beispiel ist einfach Super Mario, wo es heißt, rette Prinzessin Peach. So da.
Wobei es in diesem Fall wirklich eher eine Art MacGuffin ist, ne? Weil es ja
Ja.
nicht wirklich darum geht. Also es geht, ne? Das ist nur das gesteckte Ziel, das ein Ende einer Geschichte markiert, letzten Endes. Ne?
Es ist halt immer so, was ist dieser ausschlaggebende Impuls, dass man sich darauf begibt, der eigentlich das Interessanteste ist?
Also keine Geschichte ohne Konflikte. Ne? Geschichte ohne Konflikte sind in der Regel, ich
Also
will jetzt nicht sagen,
die lösen am meisten Dramaturgie eigentlich aus, so Konflikte, weil ich glaube, keine
genau.
Geschichte ist mir bisher untergekommen, wo alles nach Plan verlief, wo einfach alles perfekt lief. Irgendwo ist immer irgendwas schiefgelaufen.
Naja, also Harmonie ist im Prinzip als Story langweilig. Als Welt ist Harmonie wichtig und auch als Anfangszustand zum Beispiel. Am Anfang ist alles harmonisch, ne? Hier die Hobbits im Auenland, denen geht's super, alles toll. Ne? Das ist schön und nett, aber es ist ja. Also um daraus eine Geschichte zu machen, brauchst du einen Konflikt. Ansonsten kannst du keine Geschichte ans Laufen bringen. Harmonie möchten wir gerne in unserem eigenen Leben haben. Gerne auch mal mit ein bisschen Spannung und Abwechslung, ein bisschen, weiß ich nicht, sportliche oder unterhaltsame Tätigkeiten. Aber wir wollen in unserem Leben eigentlich keine schweren Konflikte haben. Aber in einer Story wollen wir sie natürlich schon, unbedingt, weil ich ansonsten ja gar keine Spannung aufbauen kann, schafft unser Held, unsere Heldin, die Aufgabe zu lösen oder nicht. Und insofern würde ich anstatt Aufgabe eher sagen, tatsächlich die Herausforderung und das, was sagen wir mal, in einer erzählten Geschichte die Herausforderung der Helden ist oder der noch zu werdenden Helden ist, ist im Game Design, im Storytelling, Interactive Storytelling Bereich der Herausforderung für den Storyteller und die Game Designerin, weil ich da versuchen muss sozusagen diese Lust an dem Konflikt nicht nur dem beizuwohnen, wie werden die das wohl lösen, sondern ihn zum Teil zum Konflikt der Spieler zu machen.
Vor allem ist auch die Schwierigkeit, die Herausforderung, es glaubwürdig gestalten zu lassen. So, weil,
Genau.
wenn jetzt zum Beispiel kommt, okay, Kratos müsste jetzt eigentlich nur einen einzigen Gegner besiegen, damit alles fertig ist, denke ich mir so, okay, er schafft es irgendwie, ganze Baumstämme auf einem Arm zu tragen. Das wird jetzt nicht schwierig sein. So, aber dann ist halt auch die Frage, okay, schafft er es mit den nordischen Göttern aufzunehmen? Da ist halt die Frage, ist das glaubwürdig? Aber jetzt nochmal zurück zur Aufgabe zu kommen. Ein konkreteres Beispiel ist Shadow of the Colossus, wo eigentlich die gesamte Geschichte nur die Aufgabe ist, also der anfängliche Impuls. Die Geschichte ist ja, dass der Wanderer seine verstorbene Liebe von den Toten auferwecken will und eine Entität ihm sagt, okay, wenn du jetzt 16 Kolosse besiegst, werde ich sie wiederbeleben. Und das ist eigentlich im Grunde fast schon die gesamte Story. Und wie findest du eigentlich so ist dieser Ansatz bei Shadow of the Colossus? Weil es gibt ja eigentlich innerhalb des Spieles wenig Narrative. Also es gibt jetzt nicht viel an Geschichte. Es gibt so den Anfang, zwei, drei Cutscenes in der Mitte und dann das Ende. Aber so, man weiß nicht, wer sind diese Kolosse, woher kommen sie und warum muss man ausgerechnet die jetzt besiegen?
Ja, also es ist tatsächlich, gibt es schon eklatante Unterschiede zwischen Geschichten im Computerspiel und Geschichten in anderen Medien, insbesondere jetzt im Film. Das lässt sich tatsächlich ganz gut vergleichen, auch durchaus mit Theater in bestimmten Bereichen, aber nehmen wir mal diese beiden. Ob das als Film funktionieren würde, wage ich wirklich zu bezweifeln. Genauso wie ich finde, dass First-Person-Shooter als Film nur bedingt funktionieren, weil sie in der Regel ja auch keine wirkliche Geschichte haben, sondern nur eine narrative Umgebung im
Und da würde ich gerne
Hintergrund.
kurz, da würde ich kurz können einhaken, weil es thematisch sehr gut passt. Ob es jetzt als Film oder Spiel passen würde, das sind nämlich die Lovecraft-Bücher, wo ich finde, die sind so schlecht geeignet für Spiele, weil ja Lovecraft sehr viel mit abstrakten Formen und Konzepten spielt und auch mit dem Unbekannten. Und er zeigt ja eigentlich, also in seinen Büchern zeigt er ja niemals wirklich das Monster oder jetzt besonders Cthulhu zeigt er nie. Und in den Spielen, man kann jetzt kein Spiel spielen und dann erwarten, dass man halt nichts sieht. Da muss man irgendwann was zeigen. So, deswegen finde ich so, diese Lovecraft-Bücher eignen sich so schlecht dafür.
Ja, es kommt drauf an. Also die Horror-Dramaturgie ist schon eine, die sehr gut in Computerspielen
Also
funktioniert.
Horror
Und zwar,
natürlich.
ja, also dieses, auch der Horror, den man vielleicht nicht sieht, den man ja genauso inszenieren kann. Ich denke aber immer sofort, wenn ich, dann denke ich sofort, das muss man eigentlich in VR machen.
Also es ist ja mehr
Dann,
so, wenn man das Monster irgendwann nicht sieht oder keine Auflösung bekommt, dann ist man, geht man am Ende mit so einem enttäuschenden Gefühl raus.
Ja, das stimmt schon, allerdings sozusagen mit diesen Offscreen-Sachen zu spielen. Also, dass man, was Horror ja so gerne macht, ne? Dieses, irgendwas guckt jetzt zum Beispiel auf eine Person, die gerade alleine in den Wald gegangen ist, und wir wissen, das ist kein neutraler Erzähler, keine neutrale Kamera, sondern das ist vielleicht sogar ein bisschen hinter einem Busch versteckt, ein Auge, und wir wissen nicht, von wem es kommt. Und wir wissen, das muss ein Monster sein oder sowas, ne? Oder irgendwas anderes Gefährliches. Und die Horror-Dramaturgie ist die, dass wir als Zuschauer, wenn es jetzt ein Film ist, mehr wissen als die Figuren. Hitchcock hat das in seinem großartigen Interview mit François Truffaut mal ganz toll beschrieben, diese drei Arten der Spannungserzeugung.
Oh, da bin ich jetzt gespannt, da freue ich mich.
Ja, es gibt sowas wie. Also man kann es nennen Vorwirkung, Mitwirkung und Nachwirkung von den Wirkungsszenarien. Also was wissen sozusagen die Zuschauer, Zuhörer, Leser und was wissen sie nicht? Wir wissen entweder bevor etwas, wir wissen vorher, dass was passiert, weil wir es gesehen haben. Und er nannte dann, erzählt das an Beispiel. Stellen Sie sich vor, ein Café, zwei Menschen kommen rein, setzen sich an einen Tisch. Und plötzlich explodiert eine Bombe unter dem Tisch und alle sind tot. Man erschreckt sich fürchterlich und denkt, um Gottes Willen, was ist jetzt passiert? Weil man hat die ganze Zeit dem Gespräch der beiden gelauscht, vielleicht der Hauptdarsteller, wer weiß, und ist jetzt völlig konsterniert und sagt, was ist denn da jetzt passiert? Weil keiner weiß, was passiert ist. Das heißt, wir wissen genauso viel oder genauso wenig wie die Figuren. Es gibt aber diese Situation, er nannte das eben Vorwirkung. Das ist übrigens der berühmte Suspense-Effekt, der immer worden ist. Wenn ich vorher in diesem Café sitze, bevor die beiden kommen, und ich sehe, dass da eine Person mit einem Koffer reinkommt oder einem Rucksack, legt die unter den Tisch, die Kamera zoomt dran, so Billy Wilder-mäßig, ne, Großaufnahme, und wir sehen eine tickende Uhr und so ein Kabel. Und da steht, dass sie in 5 Minuten, oder dann zeigen wir vielleicht noch die Uhr im Café und dann sehen wir, ah, in 5 Minuten geht wahrscheinlich eine Bombe hoch. Und jetzt kommen wieder diese beiden Personen, setzen sich an den Tisch, fangen an, sich zu unterhalten. Und anders als in der vorherigen Situation interessiert uns jetzt überhaupt nicht mehr, über was sie sich unterhalten. Wir möchten aber wir haben das Gefühl, wir möchten die beiden warnen, dass da gleich eine Bombe hochgeht. Also angenommen, dass wir uns mit ihnen identifizieren, vielleicht finden wir sie auch doof. Oder es sind die Antagonisten und dann würden wir uns vielleicht freuen. Aber diese Situation sagt, ich weiß mehr als die Figuren und ich würde sie gerne warnen. Wie kann ich das tun? Und dann gibt es aber auch noch die dritte, die eher selten benutzte Dramaturgie, dass ich eine Situation habe, Spielfiguren wissen mehr als ich oder Filmfiguren wissen mehr als ich. Und es gibt ein ganz tolles Beispiel dafür, ganz unbekannter Film, ein Kammerspiel mit Whoopi Goldberg. Das heißt Telefon. Wir haben einen eineinhalbstündigen Film, der spielt nur in ihrer Wohnung mit ihr alleine. Und was sie da macht, ich muss das spoilern, sonst funktioniert es leider nicht, um das zu erklären. Aber da der Film ungefähr 20, 30 Jahre alt ist, ich glaube, es ist
Kannst du ruhig machen.
ganz großartige Schauspielkunst, by the way. Sie telefoniert die ganze Zeit. Ist irgendwie so Börsenmaklerin und so weiter, macht da Geschäfte am Telefon
Es
und
gab ja
so
so einen
weiter und so.
ähnlichen Film, glaube ich, mit Colin Firth, aber das war dann in der Telefonzelle. Oder Colin Farrell. Ich bin einer der Collins. Also es war, er war in der Telefonzelle und ein Sniper war auf ihn gerichtet und meinte, wenn du auflegst, drücke ich ab.
Genau, aber das ist eine andere Konstellation. Also hier wird uns sozusagen vorgespielt, sie ist eine erfolgreiche Börsenmaklerin, Und ich meine, du kannst dir vorstellen, ja, Ruby Goldberg, unglaublich aufgeregtes Temperament, und das bringt sie da voll rein, also ganz toll, 1,5 Stunden lang ihr so zuzuhören. Und dann irgendwann klingelt es an der Tür und da steht ein Techniker vor der Tür und sagt, ich muss das Telefon abholen. Und da sagt sie, um Gottes Willen, das ist meine Existenz, ich lebe davon, dass ich telefoniere. Und dann antwortet er, entschuldigen Sie, aber das Telefon ist schon seit Monaten abgestellt. Mhm. Und dann wird uns erst klar, die hat die ganze Zeit quasi, ne, also irgendeine, was auch immer, geartete psychische Problematik, dass sie nicht überwinden kann offensichtlich, oder dass sie offensichtlich sehr erfolglos ist, deswegen ihre Rechnung nicht mehr bezahlen kann, aber so tut, als wäre sie erfolgreich, nur um sich das selber vorzustellen.
Das war ein sehr gutes Beispiel, wie so wenige Momente eigentlich eine gesamte Geschichte einfach rückwirkend verändern können.
Das ja. Das ist eine der schwierigsten Dramaturgien überhaupt.
Vor allem, die verlangt ja auch sehr, sehr viel Aufbau und vor allem das richtige Pacing. Also man muss den richtigen Moment finden.
Und es darf auch nicht so sein, dass man sich dann als Zuschauer betrogen fühlt, was häufig der Fall ist. Ne? Wenn man nämlich am Schluss merkt, so, oh, okay, da hätte ich drauf kommen können. Und dann schaust du den Film nochmal an und findest sozusagen nicht die Informationen, die du hättest gebraucht hättest, um selber darauf zu kommen, dann kann es funktionieren. Und da so die ganzen Ermittler-Dramaturgien bauen darauf auf, Sherlock Holmes und so weiter. Du kriegst eigentlich alle Informationen, die du brauchst, um den Fall zu lösen, aber du kommst trotzdem nicht drauf.
Es herauszufinden, wo es liegt, ist eigentlich auch eine gute Aufgabe, kann man so sehen.
Ja, ja, genau. Aber es ist unglaublich schwierig, weil wenn du jetzt so eine Ermittler-Konstellation hast und man kommt von Anfang an so sofort drauf und weiß, ja, der oder der war es oder so ist es gelaufen, dann funktioniert das ganze Konzept ja nicht mehr. Und genauso wie bei dieser Geschichte mit Telefon, du kannst diese Geschichte eigentlich nur einmal erzählen, weil diese Auflösung hinten dann klar ist. Ne? Also wenn in dem Moment, wo du es aufgelöst hast, ist es nicht mehr spannend, sowas nochmal zu machen oder so. Das ist ein Aha-Effekt und du denkst, oh wow, interessant. Aber die ist dann wirklich auserzählt. Ne?
Es gibt so ein Spiel, also letztes Jahr ist das Spiel Katana Zero erschienen und das ist quasi so ein Sidescrolling Hotline Miami, kann man sich vorstellen. Und das hat auch solche gewissen Momente, die halt rückwirkend alles verändern, was ich jetzt nicht verrate, weil es hat eine sehr, sehr tolle Story, aber es hat auch wirklich welche, wo man sich denkt, okay, rückwirkend versucht man zu entdecken, wo hätte es Anzeichen dafür geben können. Ja. Das ist jetzt nur eine kurze Empfehlung gewesen, weil wie gesagt, ohne zu spoilern, kann ich da nichts erzählen.
Ja, es gibt, also sagen wir mal so, es gibt diese Dramaturgien, alle drei, ne, die ich genannt habe, Vorwirken, Mitwirken, Nachwirken, gibt es ja durchaus in unterschiedlichen Mischformen. Also es ist ja nicht so, dass ein Film oder eine Geschichte immer nur nach einer Dramaturgie durcherzählt
wird. Das wollte ich ja fragen. Können diese drei Spannungen koexistieren in einem Film oder Spiel?
Ja, das können sie, wobei es sozusagen so Grunddramaturgien gibt, die so vom Grundsatz her, also wie beim Horror zum Beispiel, ne? Da bin ich ganz klar in der Position, ich kann Spannung dadurch erzeugen, dass ich diesen Suspense-Effekt provoziere, indem ich sage, der Zuschauer, die Zuschauerin weiß mehr als die Figuren. Das heißt aber nicht, dass es durchgehend so sein muss. Das kann man auch sozusagen, ne, die erste wurde gerettet, der erste aber auch schon getötet oder so von dem Monster und dann dreht sich das häufig um. Ne? Dann die verbliebenen Überlebenden versuchen dann ein bisschen cleverer zu sein. Und dann gehen sie selber, ne, in den Wald. So. Und dann sagen sie dann so was Dummes wie, jetzt trennen wir uns. Und dann denken sie, okay, der hat mich verstanden. Und dann ist der Nächste verschwunden. Und dann kommen sie wieder zusammen und sagen, das war vielleicht keine gute Idee, dass wir uns trennen. Okay, jetzt sind wir aber ein bisschen schlauer. So, und am Schluss überlebt dann ein oder zwei Schlauste, weil man dann quasi diese Spannungsdramaturgie entsprechend verändert hat. Also die Figuren versuchen dann so schlau zu sein wie das Monster oder am Schluss sogar schlauer. Das heißt, man läuft eigentlich alle drei Phasen dieser Spannungsdramaturgie.
Perfekter Übergang, und zwar zu unserem nächsten Thema, der nächsten Geschichte, und zwar die Überwindung des Monsters. Eine Geschichte also, wo quasi immer eine größere Bedrohung aufgebaut wird, die der Spieler irgendwie besiegen muss oder überwinden muss. Oder vielleicht gibt es auch ein paar Mischformen, wo es heißt, ja, verscheucht das Ding einfach nur. So, was ist die erste Story, die dir einfällt, wenn es um die Überwindung des Monsters geht?
Portal.
Wie? Portal?
Portal.
So, ja, ich nehme an, du sprichst von GLaDOS, oder?
Genau. Mein absoluter Lieblingsboss.
Also das ist ja
Und
die,
zwar
ja, das ist ja die
gar
Sache.
nicht.
GLaDOS begleitet einem ja das gesamte Spiel über. Wird sie eigentlich von Anfang an als Gegenspieler oder als Bedrohung dargestellt oder wird es erst ab einem gewissen Punkt im Spiel so sein?
Das war jetzt eine rhetorische Frage, ne? Weil, ja, na klar, also, das ist ja das, was die Story ausmacht. Also, gerade im ersten Teil, im zweiten ist es noch ein bisschen komplizierter, aber im ersten Teil ist es so, dass du diese Begleiterstimme als unterstützende Helferstimme empfindest. Und im Verlaufe der Geschichte merkst du plötzlich, hier stimmt irgendwas nicht. Gelöst durch Environmental Storytelling. Also es ist ja keine andere Figur da, die dir was sagen kann oder erzählen kann oder was auch immer. Was aber da ist, ist das Environment, was von Menschen, die in derselben Position waren wie ich offensichtlich vorher, dort hinterlassen wurde. Also sprich, du bist gewarnt. Und in dem Moment dreht sich sozusagen hier die Geschichte, ne? Und dann plötzlich geht es um solche Themen wie Verrat, und du bist hier belogen, verraten. Und das Ganze, was daran so spannend ist, ist, du bist von einer KI belogen, die KI, die aber irgendwann mal auch jemand geschrieben haben muss. Und diese KI entwickelt dann auch noch so etwas wie eine eigene selbstempathische Persönlichkeit, was dann ja im zweiten Teil sozusagen die Fortsetzung der Geschichte ist. Ne?
Das ist ja auch die Sache, wollte ich nur kurz sagen zum Thema GLaDOS, wie du gesagt hast, SD-Begleiterstimmen. Wir haben ja kurz vor der Aufnahme über das Spiel Superliminal geredet, wo man merkt, es ist sehr stark von Portal inspiriert. Und da haben sie quasi denselben Trick versucht wie mit GLaDOS. Also, du hast etappenweise immer so ein Radio und da kannst du ein Tape abspielen und wo eine Stimme zu dir spricht und dir sagt, okay, das hast du jetzt gemacht, das wirst du machen, das hier ist das, denk nicht an diese Sachen und sowas. Also, man merkt, sie versuchen so diesen Effekt von GLaDOS zu reproduzieren.
Ja, ich glaube, es gibt nur ganz wenige Spiele, die häufiger, die mehr andere Spiele inspiriert haben als Portal. Ich würde aber gerne erklären, warum mir das als erstes einfällt. Weil,
Natürlich, ich wollte nur kurz dazu das sagen zum Thema. Aber jetzt zurück zu Portal.
wir haben es ganz oft bei Monstern damit zu tun. Ich nenne die immer gerne Retardanten. Im Spiel sind es eigentlich nur irgendwelche Figuren, die am liebsten viel größer und viel stärker aussehen als ich. Und die dafür da sind, damit ich sozusagen mit ihnen kämpfen kann. Und das ist das, was den Spielspaß ausmacht, zum Beispiel in Rollenspielen und so weiter. Dass ich die Mechanik kennenlerne, dass ich versuche, diese Mechanik besser zu verstehen und so weiter und so fort. Das sind rein von der Spielherausforderung, sind es natürlich zum Teil großartige Kämpfe. Rein aus Storytelling-Sicht ist das ehrlich gesagt ziemlich langweilig. Denn wir haben entweder die Heldenreise, wo ich sozusagen selber alle meine inneren Hürden überwinden muss, auch psychologisch gesehen von mir aus, um dann wirklich diese Aufgabe zu erfüllen. Wir haben aber auch das Drama, also das Protagonist-Antagonist, den Protagonist-Antagonist-Aspekt. Einer versucht, mir, keine Ahnung, das Leben schwer zu machen, mir was wegzunehmen, provoziert einen Konflikt, oder ich gerate einfach in eine Situation, so wie in Die Hard mit. Immer bin ich am falschen Platz, am falschen Ort und dann muss er die Welt retten oder den Flughafen oder was auch immer.
Ich muss nur gerade wegen Die Hard lachen, weil ich muss so immer wieder Brooklyn Nine-Nine schaue und da war jetzt gerade die Folge, wo der Protagonist, also Jake, dann Die Hard so sehr imitiert bei einer Geiselnahme. Deswegen Jake musste sehr lachen. Auf
Ach,
jeden
ich
Fall
finde,
zurück.
ja, also da geht es eher darum, sozusagen, es geht nicht darum, dass ich mich verändere, also ein Protagonist eines Die Hard, ne? Da geht es nicht darum, dass er einen Wandel durchmacht, so wie der Heldenreise. Ich habe das eben schon mal angedeutet. Sondern es geht darum, dass er diesen äußeren Konflikt löst. Das sind Terroristen, die wollen den Flughafen in die Luft sprengen. Nein, nicht den Flughafen, sondern ein Hochhaus oder was auch immer. Ne? Und er muss das einfach nur verhindern, weil er es kann. Ne? Weil er Polizist ist, weil er mutig ist und weil er cool ist und solche Sachen. Also geht es nicht um die innere Wandlung. Und das ist so ähnlich eben bei Monstern im Spiel. Die haben eigentlich nur ihr eigenes Spiel. Die spielen nicht mal das Spiel des Antagonisten, ne? Der eigentlich das Problem ist, sondern das sind so die dazwischen, die mich aufhalten, um ihn zu verhindern. In Filmen, Hollywood-Filmen, ganz typisches Ding. So der erste, mit dem man es zu tun hat, ist ein Mitglied aus der Gang. Den hat man noch relativ leicht um die Ecke gekriegt, aber dann der Endboss, ne? Das ist dann sozusagen der Antagonist. bis man an dem dran ist, das dauert den ganzen Film und das ist dann auch besonders schwierig und da geht man dann auch fast mal drauf, da gibt es dann noch mal epische Kämpfe am Schluss und so weiter, wo man als Held fast stirbt und dann schafft er es dann doch gerade noch so und ne, er fliegt aus dem Fenster, was auch immer. Das sind im Grunde genommen, das sind Action-Elemente, die Geschichte und den Konflikt steigern, ja? Aber letzten Endes sind diese Monster dann auch nichts anderes als die, die versuchen mich sozusagen davon abzuhalten, den Endboss zu besiegen, wenn man so will, metaphorisch betrachtet. Und die machen aber nichts mit dem Helden. Also außer, dass, ne, dass sie ihm mal irgendwie eine Schramme zufügen oder was auch immer.
Es heißt oft, dass dieses Monster, also die Geschichte des Monsters, oft ein gutes Trägermittel eigentlich für andere Geschichten ist. Also die Person muss sich jetzt diesem Monster stellen und währenddessen können so viele andere Geschichten erzählt werden, weil es ja mehr so Anfang und Endpunkt der Geschichte ist und dazwischen ist ja, hat man so einen gewissen kreativen Freiraum.
Man guckt dir mal so typische Kampfsportfilme an oder typische, ne?
Ja, meistens immer das Training in der Mitte.
Ist im Prinzip ist immer von einem Kampf zum nächsten Kampf und zum nächsten Kampf und jeder ist immer ein bisschen spektakulärer. Und es ist auch cool anzusehen, gar keine Frage. Es ist aber tatsächlich mehr oder weniger immer dasselbe. Es geht immer nur darum, am Schluss, der Stärkste ist sozusagen der, ne, so wie in Kill Bill, die sind alle ganz schön stark, die haben alle unterschiedliche Fähigkeiten. Man muss so. Es ist ein Spiel, funktioniert das absolut prima, weil das ist ja das, was die Spieler dann auch tatsächlich tun, dass sie sich mit den unterschiedlichen Monstern quasi beschäftigen und anlegen, kennenlernen müssen, ihre Tricks kennenlernen müssen und sich darauf einstellen und ihre Spielerfähigkeiten verbessern müssen, damit sie den besiegen. Und es ist dann, wenn man das dann geschafft hat, auch wirklich ein tolles Gefühl.
Warte, nur noch kurz zu Ende, weil ich habe ja dann zwei Spiele mehr extra deswegen aufgeschrieben. Oder was wolltest du? Ich habe ja noch zwei Spiele aufgeschrieben, deswegen, dass du noch schnell das zu Ende sagst, dann kann ich dazu was noch sagen.
Ja, ich wollte nur sozusagen den Unterschied zwischen den Monstern, mit denen ich kämpfen kann, und den Monstern in mir selber. Und daraus sozusagen Stories entstehen. Und deswegen habe ich Portal als Beispiel genommen, weil GLaDOS für mich sozusagen die ist, oder eine von den Monstern ist, die tatsächlich etwas, im Grunde entsteht die Geschichte ja durch die Story, die ich selber spiele, indem ich selber dahinter komme, was da eigentlich passiert. Und im zweiten Teil ist es eben doch mal sehr viel deutlicher, dann werde ich ja dann, ne, von GLaDOS beleidigt und ne, weil sie sich natürlich irgendwie das alles gemerkt hat und jetzt nicht mehr versucht, mich in der Nase rumzuführen, also das versucht sie zwar immer noch,
aber es gibt auch einen schönen Song am Ende.
Das ist so wundervoll, ist einer der besten Endsongs, den es überhaupt gibt. Genau. Und darauf Bezug nehmend ist dann ja der zweite Teil, der so, jetzt räche ich mich an dir. Und dann nimmt die Geschichte nochmal einen ganz anderen Duktus an. Aber daraus entsteht ein Storytelling, das sehr viel tiefer gehend ist, als einfach nur, ich habe ein Monster besiegt. Und bei The Last of Us ist es genauso. Da habe ich meine Klicker, da habe ich, ne, die schwierigen Monster, die nicht ganz so schwierigen Monster, ich habe wenig Munition. Aber ob ich jetzt 2 oder 5 oder 10 Klicker mehr habe in dem Spiel, macht nicht wirklich einen Unterschied, sondern erhöht höchstens den Schwierigkeitsgrad. Die Geschichte, die erzählt sich aber nicht dadurch. Das ist der Rahmen für die Geschichte. Ohne diese Zombies würde die Geschichte natürlich nicht funktionieren. Das ist ja logisch, das ist der Rahmen für die Geschichte. Wie mit der Titanic. Die Titanic geht unter, ob man will oder nicht. So. Das ist sozusagen der Rahmen für die Geschichte. Aber die Geschichte, die dann erzählt wird, ist das eine Liebesgeschichte, ist das eine Geschichte zwischen einem Armen und einem Reichen oder was auch immer. Du kannst dir unendlich viele Geschichten ausdenken, die auf der Titanic passieren können, während die Titanic untergeht. Also es ist ein Rahmen, das will ich damit nur sagen. Das heißt, das Monster spielt dann eine ganz andere Rolle. Nämlich eigentlich nur eine Nebenrolle, genau wie in The Walking Dead. Walking Dead ist für mich keine Zombie-Geschichte, sondern es ist eine Geschichte über Menschen und Gemeinschaften und wie Menschen miteinander umgehen in einer Zombie-Apokalypse.
Ja, da kannst du ja sagen, weil du ja gemeint hast, es ist so ein Rahmen, das Monster. Also die Geschichte des Monsters, ein Rahmen. Und da würde ich gerne ein Spiel vorstellen, was eigentlich das super benutzt sogar. Und zwar, das kennen leider zu wenige. Und zwar Eves 8, also YS ist von Falcom, japanischen Hersteller, Entwickler, eine Spieleserie. Und das nutzt es so super, weil die Story ist im Grunde, dass der Protagonist auf einer Insel strandet, weil das Schiff von einem riesigen Seemonster angegriffen wurde. Und das Spiel behält immer dieses Ziel im Auge, okay, ich muss das Monster besiegen, um von der Insel zu kommen. Und auf diesem Weg etabliert es immer andere Storystränge. Was ich mit etablieren meine, ist, bei den meisten Rollenspielen ist das richtig etappenweise. Also, du hast ein Ziel, sei es irgendwie eine Stadt, du kommst an, Sachen geschehen und dann sagt dir, okay, die Story, jetzt musst du woanders hin. Und da passiert dasselbe nochmal. Passieren irgendwelche Sachen, hast ein neues Ziel. Bei Eves 8 ist mehr so, okay, wir versuchen einen Weg zu finden, das Monster zu besiegen. Und nach werden so Elemente eingebaut, die auf eine andere Story hinweisen können. Okay, so einer aus dem Camp wurde umgebracht, man will jetzt wissen, wer war das? Oder hey, man hat jetzt irgendwie gesehen, da war ein Schiff in der Nähe, vielleicht könnt ihr irgendwann mal da was nachschauen. Wo ich finde, dass das eigentlich so toll nutzt, dieses Element des Monsters, weil es graduell andere Stories immer einführt, anstatt immer so klotzmäßig, hier hast du ein anderes, hier ist jetzt der nächste Storypunkt, spiel da weiter.
Ja, das kenne ich tatsächlich nicht, aber ich finde, das erinnert mich so ein bisschen daran, wir haben ja auch eben schon kurz davor drüber gesprochen, dass ich ab und zu abends so ein bisschen zur Entspannung Raft spiele. Mhm. Und das ist ja auch ein Spiel, was eigentlich in dem Sinne kein großes Ziel hat. Man treibt da so übers Meer, sammelt Müll ein, baut sich sein Floß auf, wird immer größer und so weiter. Und das Einzige, was mich eigentlich daran hindert, einfach immer das zu tun, worauf ich Lust habe oder noch mehr Essen, noch mehr Sachen einzusammeln und so weiter ist, da schwimmt immer ein Hai um mich drumherum und der knabbert ab und zu mein Floß an. Das muss ich dann also wieder reparieren und ich muss, wenn ich unter Wasser tauche, muss ich ihn entweder ablenken mit einem Köder oder ich muss mit ihm kämpfen oder muss mich von ihm beißen lassen oder was auch immer. Also das bringt sozusagen dann ein bisschen den Stress rein. Ansonsten wäre das eigentlich ja nur so ein, ich fahre so durch die Gegend und sammle Zeug ein Spiel. Oder ich baue Sachen auf. Das finde ich interessant. Vor allem finde ich das dann interessant, wenn ich gerade wirklich mal ein bisschen spiele und merke, dass ich mal langsam müde. Ach komm, aber da tauche ich nochmal schnell unter und habe vergessen, noch Haiköder auszulegen und ich ärgere mich dann. Ach, kannst du nicht verschwinden? So, ne? Das ist eine völlig skurrile Reaktion eigentlich darauf. Weil es ja logisch ist, dass da irgendwas sein muss, was es mir eben nicht so einfach macht.
Die Frage ist, ist dieser Hai eigentlich ein Monster, das man besiegen kann? Also wenn du oft genug zustichst, ist er weg oder ist er mehr so, er ist eigentlich permanent da?
Der ist permanent da. Man kann natürlich auch gegen ihn kämpfen, das geht. Man kann ihm auch Verletzungen zufügen, aber letzten Endes, also ich habe es offen gestanden, noch nie gemacht. Ich weiß aber, dass man gegen ihn kämpfen kann, das geht. Aber er kommt auf jeden Fall irgendwann wieder, so oder so. Okay. Also man kann ihn endgültig besiegen.
Okay, zum letzten Spiel für die Geschichte des Monsters würde ich gerne einfach deine subjektive Meinung hören. Und zwar, das Spiel, das ich mir dafür aufgeschrieben habe, für die Überwindung des Monsters, ist Dark Souls 3. So, da ist eigentlich, wenn man so will, die Story, besiege diese vier Lord of Cinder heißen die, damit du halt was anderes machen kannst. Und jetzt einfach deine subjektive Meinung. Was hältst du von dem Storytelling in den Souls-Spielen?
Also ich finde, dass sie atmosphärisch einfach sensationell sind. Und worum es ja letzten Endes geht, ist, Spieler wirklich unter Stress zu setzen. Also gilt ja auch als eines der schwierigsten Spiele, zumindest in bestimmten Kreisen. So kann man ja darüber diskutieren.
Es ist mehr so diese Selbstgefälligkeit, finde ich, was so die Story von Dark Souls ausmacht. Also im Sinn von, eigentlich ist sie ja in dem Spiel vorhanden, aber die muss sich halt der Spieler selbst nehmen. Dass die Entwickler mit so einer Selbstgefälligkeit rangegangen sind, gesagt so, wenn ihr sie haben wollt, könnt ihr sie finden, aber wir geben sie euch nicht. Also auf dem direkten Wege.
Ja. Muss ich kurz mal drüber nachdenken, wie man das als Selbstgefälligkeit bezeichnen kann. Ja, es ist so diese eine gewisse Verweigerung, es zu leicht zu machen. Das ist aber genau das, was Dark Souls ja eigentlich auch ausmacht und warum es so eine unheimliche Fanbase hat. Also es gibt eben sehr viele Spiele, die sind zum einen sehr viel leichter oder sagt man, ich spiele es ja nur wegen der Story, dann brauche ich eben keinen hohen Schwierigkeitsgrad. Und ich finde, dass ist eine wahnsinnig schwierige Diskussion. Also ich bin zum Beispiel dadurch, dass ich sehr viel spielen muss, bin ich immer froh, wenn es bei bestimmten Spielen, die jetzt nicht unbedingt die sind, auf die ich schon monatelang hinfiebere, wenn es da so einen Easy-Mode gibt. Einfach weil ich viel spielen muss und auch will und mir nicht unbedingt immer gerne Let's Plays angucke, wenn ich selber spielen kann. Aber dann merke ich eben bei vielen Spielen, da funktioniert das einfach nicht. Da macht genau das Spiel eigentlich aus. Weil es tatsächlich dann Einfluss nimmt auf die Narration, auf das Erleben, auf. Ich würde gerne ein anderes Beispiel nehmen, weil das vielleicht ein bisschen einfacher zu erklären ist.
Natürlich.
This War of Mine, wir hatten da eben kurz drüber gesprochen über das Spiel. Da kann man das zumindest diesen Story-Anteil, glaube ich, ein bisschen besser erklären. Worum geht es da? Ganz simpel. Wir haben eine Situation in einem Bürgerkrieg, in dem Zivilisten Schutz suchen müssen und überleben müssen. Und das eben in einer Stadt, in der Krieg herrscht. Und wir haben zwei oder drei Spielfiguren, die in so einem Haus sind und die müssen nachts plündern gehen, um Medikamente, Essen, Materialien zu besorgen. Man kann auch kämpfen, aber an Waffen zu kommen, ist schon mal unglaublich schwierig. Und selbst wenn man das geschafft hat, hat man es meist mit einer Überzahl an Gegnern zu tun, wenn man in ein Haus geht oder irgendwo hingeht, wo zum Beispiel gerade Soldaten sind. Die haben dann fünf, sechs Leute, die alle ein Gewehr haben und ich habe dann vielleicht einen Stock oder sowas. Das heißt, ich habe eigentlich kaum eine Chance, durch Kämpfen durch das Spiel zu kommen. Aber das ist auch gar nicht das, was man will in diesem Spiel, sondern was man will, ist rüberzubringen, wie schwierig das ist für Menschen, für normale Zivilisten in einem Bürgerkrieg überhaupt zu überleben. Und wie unfair das manchmal ist, wenn man sich nur einmal falsch bewegt, ne? Wenn man so beim Plündern ist und die hören an, dann wird man halt über den Haufen geknallt. Und das ist, wenn das passiert, nachdem man schon über 2 Wochen oder so gebracht ist, ist das richtig, richtig frustrierend. Wenn du denkst, und es gibt keine Möglichkeit zu speichern und dann zurückzugehen, das haben die natürlich mit Absicht gemacht, jetzt sind wir vielleicht bei diesem Thema tot. Das haben die mit Absicht gemacht, ne, dass ich nicht sagen kann, ab Tag 20, okay, jetzt wird es langsam ein bisschen unangenehm, weil es wird ja immer schwieriger und herausfordernder, speichere ich einfach. Und wenn ich jetzt sterbe, ist egal, kann ich ja wieder zurückgehen. Das haben die natürlich mit Absicht unterbunden. Und das haben sie gemacht, damit genau dieses Gefühl sich einstellt. Ne? Dass du wirklich denkst so, oh Mist, da hätte ich echt besser aufpassen müssen. Ne? Und dann die anderen, die zurückgeblieben sind, die sind dann tagelang traurig und reden dann die ganze Zeit darüber, dass ihre Freundin, ihr Freund gestorben ist oder so. Und das ist das, was das Storytelling in dem Spiel ausmacht. Wodurch sich sozusagen eigene Geschichten erzählen, obwohl werden nur eigene, also kleine Ereignisse passieren. Also jetzt nicht so eine Geschichte mit Anfang, Mitte, Ende. Irgendwann ist der Krieg vorbei. Aber schaffen wir das, dass sozusagen alle die Figuren, auf die ich aufpassen muss, bis dahin überleben? Und ich glaube, das jetzt als Beispiel genommen, um zu versuchen zu erklären, dass es eben manchmal doch so ist, dass der Schwierigkeitsgrad einen Einfluss auf das Storytelling hat. Das ist, wenn es wirklich schwierig ist, überhaupt den nächsten Storypunkt zu erreichen.
Das verändert ja natürlich dann
Ja.
auch die Wahrnehmung und die Erinnerung an das Spiel. Weil wenn es jetzt nur
Ganz gut.
einfach einmal kurz durchlaufen ist, denkt man nicht dran. Aber wenn man jetzt irgendwie daran hängen bleibt und daran zu knabbern hat oder jetzt irgendwie sogar struggelt, dann erinnert man sich komplett anders dran. Ich weiß zum Beispiel Monster Hunter World, wo ich an einem der Monster so stark gehangen habe, dass ich wirklich kurz davor war, das Spiel abzubrechen. Aber wo ich dann trotzdem mich noch so sehr durchgebissen habe, dass ich dann es irgendwie geschafft habe und dadurch meine eigene emergente Geschichte erzählt habe.
Ganz genau. Das ist das, was ich eigentlich damit sagen wollte. Wir hatten so eine Situation, unsere Gilde damals, ich weiß schon gar nicht mehr, in World of Warcraft war das auf Hero, gab es ein Monster, Atramedes war es, genau. 4 Wochen lang sind wir immer wieder reingegangen und haben versucht, das ist der blinde Drache, genau, der immer so Schallwellen aussendet. Und der war unheimlich schwer zu legen. Und als wir es dann endlich geschafft haben, ich war echt, das war so irre. Ne? Das hat über 4 Wochen gedauert, wo wir dann immer wieder reingegangen sind. Und seitdem ist er mir ins Herz, irgendwie gewisserweise ins Herz gewachsen. Und insofern, glaube ich, kann man das nicht einfach so sagen, so nach dem Motto, ich will ja nur die Geschichte erleben, und ich will aber nicht so eine harte Action.
Wie hast du dich aber dann danach gefühlt, als ihr ihn gelegt habt? Also war das so eine Glückseligkeit oder fast schon eine Leere, die du dann gefühlt hast?
Ja, Leere, nein. Nee, das, ich habe ins Teamspeak reingebrüllt, endlich. Ja. Aber die anderen waren so, naja, es wurde auch mal Zeit.
Das finde ich auch so toll an Multiplayer-Spielen. Also ich spiele natürlich leider weniger, aber dass halt da so auf so einer konsistenten Basis eigentlich schon kleine Geschichten und Momente entstehen, die man halt einfach nicht reproduzieren kann, sondern einfach die passieren jetzt und die kann man auch nicht ahnen. Also vorahnen. So wie jetzt zum Beispiel jetzt das mit dem Monster und dass ihr euch dann einfach alle so gefreut habt und irgendwie du dann so sehr da reinschweißt in Teamspeak einfach, was ich dann so witzig fand jetzt.
Ja, also die Reaktion war dann so ein bisschen ernüchternd, also das wurde aber auch Zeit.
Ja, das auch dann. Wo ich mir dachte, okay, 4 Wochen angestaute Wut und Antizipation auf den Loot hätten schon mehr als sein, wurde mal langsam Zeit.
Ja, also tatsächlich ging es gar nicht um den Loot, es war einfach nur so ein, ich fand den wirklich unheimlich gut designt. Und ich habe mich auch, ich bin so ein reiner Bewegungsboss, ne? Muss sich wahnsinnig viel bewegen und es geht gar nicht so sehr um Schaden machen oder so. Aber du darfst halt keine Fehler machen. Ne? Und ich bin da scheinbar ein bisschen, weiß ich nicht, also ich hatte immer das Gefühl, dass ich zu viele Fehler mache, aber ich war auch nicht die Einzige, die Fehler, also so schlimm kann es auch nicht gewesen sein. Aber das stresst mich dann, ne? So diese Bewegungsmonster, die stressen mich, weil das eine ist, triffst du oder triffst du nicht und machst Schaden und machst nicht Schaden, aber machst einen Fehler und dadurch wird ein Wipe ausgelöst, dann sieht das schon wieder ganz anders aus. Oder? Das ist dann irgendwie, das knabbert dann schon an einem.
Okay, aber dann, weil ich glaube, wir müssen dann auch schon zum nächsten Thema übergehen. Und zwar die nächste Story, wenn es in Ordnung geht. Und zwar,
Ja.
ich habe sie den Aufstieg genannt. Im Englischen heißt sie From Rags to Riches, also eine gewisse Art von Reichtum oder etwas anderes erlangen. Also, dass man sich die Art von Entwicklung und Erkenntnisgewinn oder einen materiellen Gewinn, den man hat. Da war es tatsächlich ein bisschen schwieriger, eine Geschichte zu finden, die dazu passt. Und zwar die einzigen zwei Beispiele, die mir so eingefallen sind, sind auf einer materiellen Ebene, einer physischen Ebene Uncharted, weil ja Nathan Drake quasi immer auf der Suche nach einem Schatz ist, ebenso und sich darauf eben auf die Suche beginnt. Aber auf einer etwas anderen Ebene, also wenn man ein bisschen weitergeht, Final Fantasy VII natürlich, weil man auf der Suche nach Gerechtigkeit, wenn man es genau nimmt, ist. Also man spielt eigentlich eine Gruppe an Ökoterroristen, die halt den Planeten retten wollen. Und sich da eben so gegen diese größere Macht aufstellen. So, fallen dir irgendwie Geschichten dazu ein, so, oder erstmal Geschichten dazu ein, die halt so diesen Aufstieg erzählen?
Also wenn es ein materieller Aufstieg ist, dann ist das ein ganz typisches Märchen, Motiv. Denn, also sagen wir, bei diesen Märchen, wo es am Schluss darum geht, Prinzessin findet den Prinzen oder Prinz findet die Prinzessin oder Armer findet die Prinzessin oder was auch immer, ne? Da geht es dann immer sozusagen und dann leben sie glücklich bis an ein Ende. Das ist immer damit sowas wie Wohlstand und auch durchaus Macht oder sowas, ne? Das zusammen. Das ist ein ganz typisches Märchenmotiv. Und das gibt es natürlich auch durchaus immer mal wieder in Spielen. Aber wenn man das mal nicht ganz so nicht, also wir können noch einen Blick auf das Materielle werfen. Ne, Loot ist gut. Alle Spiele, mit denen man irgendwie, wo es irgendwie darum geht, dass man etwas findet, man muss ja schon echt überlegen, ob man Spiele einfallen, wo man nichts findet, gehen ja darum, dass man etwas aufbaut. Raft habe ich eben genannt, ist so ein ganz typisches Beispiel. Ich sammle Müll aus dem Meer und daraus baue ich mir ein großes Floß. Oder ich loote und sammle in Diablo und bessere Schwerter und bessere Rüstung und ich weiß nicht was. Wir waren mal so ein bisschen auf der Story-Ebene, also auf der Gameplay-Ebene ist das, glaube ich, das wirst du nahezu in jedem Spiel wirst du dieses Element finden.
Ja, einfach mal findet eine bessere Ausrüstung, Fähigkeit etc.
Genau. Auf der Story-Ebene wäre mir tatsächlich auch sowas eingefallen wie Last of Us. Es geht darum, sozusagen, man hat eigentlich einen Schatz, und dieser Schatz kann sozusagen dafür sorgen, dass mein Leben besser wird, nämlich wir sind dann alle vom Virus befreit, es gibt ein Gegenmittel und die Welt ist gerettet.
Kommt mir irgendwie bekannt vor, als ich in die Nachrichten gesehen habe. Es ist wie Last of Us. Wir sind eigentlich in einem Live-Action-Roleplay von Last of Us, aber ohne die Klicker.
Naja, Gott sei Dank. Ja, aber ich meine, die Suche nach etwas, was dann, wenn ich es gefunden habe, dass es besser wird, das haben wir in vielen, vielen, vielen Spielen, also Stories sozusagen der Spiele. Aber so dieses typische Märchenhafte oder am Schluss heirate ich den Prinz oder die Prinzessin, jetzt vielleicht nicht unbedingt, weil es aber eben auch ein Märchenmotiv ist und das ist eben auch ein bisschen kindlich naiv, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ne? Deswegen sind sie auch typischerweise die Märchen, die solche Motive benutzen.
Das kann ja auch irgendwie so, wenn man zum Beispiel auf der Filmebene mal schaut, ich glaube so das Streben nach Glück zeigt das eigentlich sehr gut. Also man fängt halt, der Protagonist fängt halt niedrig an, aber endet sehr hoch irgendwo, dass er diesen Aufstieg und den Struggle durchgemacht hat.
Wenn es, sagen wir mal, wenn es eine Charakterentwicklung ist, dann ist das natürlich, dann hat es einen gewissen Anspruch. Aber viele, viele, viele Hollywood-Filme so in dem Casual-Bereich, ein bisschen unter Komödie auch häufig fallen. Ne? Der arme Tölpel, der durch irgendeinen Zufall irgendwas und dann wird er, ne, und dann am Schluss ist er reich, findet eine tolle Frau oder sowas. Hollywood, die meisten, also viele Hollywood-Filme in diesem Bereich sind nichts anderes als diese naiven Märchen. Ja? Plötzlich Prinzessin oder Schlag mich tot, ne? Was es da so alles gibt. Das sind ja keine, sagen wir mal, tiefer gehenden Erzählungen. Das ist leichte Kost, das ist so nett, okay. Ne? Aber da geht es ja nicht um Charakterentwicklung, da geht es ja nicht um darum, die Welt zu retten. Ne? Sondern es geht nur darum, so, wenn du jetzt alles richtig machst, dann hast du am Schluss ein Schloss und ein tolles Kleid oder sowas Ödes. Ne? Das ist eine naive Form des Storytellings, wie gesagt, wie wir sie aus dem Märchen kennen. Und das als Hauptmotiv für ein, sagen wir mal, Erwachsenenspiel zu nehmen, ich weiß gar nicht, ob das nicht als naiv angenommen werden würde, sondern es gibt ja immer durchaus hehrere Ziele. Ne? Also es muss ja schon mindestens die Weltrettung sein. Ja. Weil sich viele Stories in Computerspielen eher der Heldendramaturgie nähern als dem klassischen Drama. Ja? Also die Heldendramaturgie, die am Schluss auch wirklich den Helden geläutert und gewachsen aus der Geschichte hervorgehen sieht. Und in einem Drama haben wir eher die Situation, dass am Schluss der Held, also im klassischen Drama, tatsächlich ja tragisch endet. Ne? Mhm. Auch das gelegentliche Computerspielen ist jetzt aber nicht so richtig befriedigend für Spieler, ne? Muss man auch sagen. Die Sucht nach einem Happy End, die sich so in Hollywood entwickelt hat über die letzten Jahrzehnte, findet natürlich auch in anderen Erzählformaten Wiederklang. Und in einem Computerspiel die Figur, die ich spiele, sterben zu lassen, ist doch eher ein ungewöhnlicher Schritt. Aber auch im Film ist das auch noch eher selten. Ne? Wenn du einen Protagonisten sterben zu lassen in einem Film, das kommt auch nicht so oft vor.
Hey, Adriano hier. Die Folge mit Professor Dr. Linda Breitlauch wurde sehr lang. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, die Folgen 2 zu teilen. Und das ist jetzt das Ende der ersten Folge. Wenn ihr über die restlichen Geschichten und natürlich über persönliche Fragen an Linda und noch ein anderes Thema hören wollt, dann hört in die zweite Folge rein. Dankeschön.